So, wir sind jetzt verbunden mit Thomas Vatheuer, Vorstand der Kooperation Brasilien e.V. und auch Mitarbeiter beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika in Berlin. Hallo erstmal.
Ja, hallo. Guten Tag nach Freiburg.
Hallo, wir wollen uns unterhalten über Brasilien. Eben, wie gesagt, bist ja auch Vorstand bei der Kooperation Brasilien. Und zwar gibt es dort gerade einiges an Aufregung. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. In Brasilien hat Dilma Rousseff im Ende 2014 die Wahlen knapp für sich entscheiden können. Und seitdem ist es eine, ja, also auch schon der Wahlkampf war sehr polarisiert. Und seitdem schwebt so ein bisschen das Damoklesschwert eines vermeintlichen Putsches über dem Land, beziehungsweise es ist nicht so richtig sicher, die Regierung steht nicht so auf sicheren Beinen, sagen wir es mal so. Was sind denn die letzten Ereignisse? Die Medien auch in Deutschland sprechen oder berichten relativ viel zu Brasilien in letzter Zeit. Was hat sich jetzt denn so in diesem Monat, wie hat sich die Situation dort verändert?
Ja, es hat sich alles nochmal sehr zugespitzt. Es ist eine lange schwelende Krise, die verschiedene Gründe hat, aber immer wieder angeheizt wird durch neue Enthüllungen in einen endlosen Korruptionsskandalserie. Die Korruptionsskandale haben auch die Regierung getroffen, haben auch die Verbündeten der Regierung getroffen. Aber diese Zuspitzung in den letzten Wochen kam dadurch zustande, dass es sozusagen der Opposition gelungen ist, ein Impeachment-Verfahren formell im Parlament zu eröffnen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass die Justiz, besonders der hauptsächlich ermittelnde Richter in dieser Korruptionsaffäre, diese Ermittlung hat einen Namen, Lava Jato, also Druckstrahlreinigung, kann man auf Deutsch übersetzen. Also es ist eine Intensivwäsche. Da hat es einige kleinere Enthüllungen gegeben und vor allen Dingen eine sehr medienwirksame Zwangsvorführung des ehemaligen Präsidenten Lula vor die Polizei, also sozusagen abgeführt zu einem Verhör. Das hat nochmal die Wogen erheblich hochschnellen lassen, sodass wir eine ganze Menge von Ereignissen haben, die sich fast überstürzt in den letzten Tagen.
Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Impeachment, das wird oft verwendet in der Brasilien-Szene, aber es geht dabei um ein Amtsenthebungsverfahren.
Genau, das ist sozusagen auch, das kommt aus dem amerikanischen US-amerikanischen, wir kennen es ja, es gab ja auch schon dieses Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon in den USA. Das Präsidentialsystem in Brasilien ist sehr ähnlich wie das US-amerikanische. Derweil der Präsident direkt gewählt wird vom Volk, kann er nicht vom Parlament in irgendeiner Weise abgesetzt werden. Es muss ein formelles Verfahren, Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden. Und das ist jetzt eben gerade gegen Dilma eingereicht worden. Man muss sagen, dass solche Verfahren sind natürlich auch immer politisch. Sie müssen juristisch begründet sein, aber sie haben natürlich einen politischen Background, einen politischen Kontext. Und ich glaube, der Kontext ist schon der, dass die Regierung unter erheblichen Popularitätsverlust leidet, auch mal nach den Wahlen. Wie ja schon gesagt wurde, hat Dilma noch ganz knapp die Wahlen gewonnen. Danach hat es allerdings eine große Enttäuschung gegeben, weil ihr zentrales Wahlversprechen eben keine neoliberale Politik zu verfolgen, sondern eine Wirtschaftspolitik, die vielleicht das Land wieder nach vorne bringt und Beschäftigung und soziale Reformen garantiert, nicht umgesetzt hat, sondern im Grunde genommen genau die Wirtschaftspolitik, nämlich mit Einsparung, Haushaltskonsolidierung begonnen hat, die sie vorher der Opposition vorgeworfen hat. Ich glaube, das hat nochmal einen großen Einbruch an Unterstützung gebracht und sozusagen für die Opposition eine Chance, sie wittert eine Chance, das auszunutzen, um tatsächlich Dilma, die Präsidentschaftskandidatin, die Präsidentin loszuwerden.
Die Korruption ist ja jetzt so ein allgegenwärtiges Phänomen in Brasilien. Es sind alle Parteien von betroffen. Kannst du aber nochmal zusammenfassen, auf welchem juristischen Hintergrund denn jetzt dieses Amtsenthebungsverfahren angestrengt wurde? Soweit ich jetzt weiß, ist das nicht wegen Korruption direkt.
Nein, es ist nicht wegen Korruption. Es ist wegen Verstößen gegen das Haushaltsgesetz. Also es sind sozusagen Haushaltsposten im vergangenen Jahr, davor hin und her geschoben worden. Es sind also sozusagen es ist Vermögen aus Staatsbetrieben genutzt worden, um kurzfristige Haushaltslücken zu decken. Und diese Hin- und Herschieberei in Haushaltsposten soll illegal sein. Das ist der Vorwurf der Opposition, das ist die formale Begründung des Impeachment-Verfahrens. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nur zu verstehen auf dem Hintergrund der politischen Situation. Es wurde eine juristische Begründung gesucht in einem Moment, wo die Präsidentin und die herrschenden die herrschende Partei, die Regierung führt, die PT, unter einem erheblichen Verlust an Popularität leidet. Man muss aber auch sagen, dass gerade diese Korruptionsskandale eben alle Parteien getroffen haben, nicht nur die PT. Ne? Aber wie gesagt, formelle Begründung fürs Impeachment ist das eine, der gesamte Kontext, der in Brasilien im Augenblick stattfindet, ist das andere. Und das ist vielleicht auch in den Entwicklungen der letzten Wochen wichtig, die Justiz hat versucht, auch Lula, den Ex-Präsidenten, direkt anzugreifen, weil immer wieder das Gespenst da ist, also wenn vielleicht Dilma auch scheitert in diesem Augenblick, dass dann Lula bei Neuwahlen oder demnächst stattfindenden Wahlen als neuer alter Kandidat auftreten könnte. Also es geht auch darum, das Image von Lula anzugreifen in diesen Ermittlungen.
Also er ist ja auch tatsächlich wegen dem Lava Jato laufen Ermittlungen gegen ihn. Also bei ihm ist es tatsächlich ein Korruptionsvorwurf. Jetzt hat Dilma ja letzte Woche einen interessanten Move gemacht, indem sie ihn zum Art Kabinettschef oder Regierungschef irgendwie ernannt hat. Kabinettschef, das ist illegal erklärt worden von dem Gericht und dann sollte es nur mal die endgültige Entscheidung stand noch aus. Wie ist da im Moment der Stand? Ist er Minister oder nicht?
Mehrmals hin und her gegangen. Nach wie vor ist im Augenblick diese Amtseinführung von Lula suspendiert worden, also die ist ungültig erklärt worden durch die Justiz. Aber eine endgültige Entscheidung des obersten Gerichtshofes für den Widerspruch steht noch aus. Also es ist nach wie vor offen, wie das ausgeht. Die Begründung dafür ist, dass gesagt wurde, dass diese Ernennung Lulas zum Minister hatte auch das Ziel, ihn den Strafverfolgungsbehörden zu entziehen, die jetzt diese Korruptionsaffären verfolgen. Ne? Die Ernennung zum Minister würde ihn nicht von den Ermittlungen des obersten Gerichtshofs schützen. Insofern ist das der Vorwurf ein bisschen spitzfindig. Also Lula kann sich durch diese Ernennung nicht wirklich der Strafverfolgung entziehen, weil das der oberste Gerichtshof würde es weiterverfolgen, es würde nur die Instanz würde gewechselt werden. Also insofern hat es natürlich einen Effekt, wenn er Minister würde, aber es ist nicht so, dass, wie manche vermuten und manche Presseorgane schreiben, er das nur tut, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, einer möglichen Strafverfolgung. Man muss sagen nochmal als kurze Ergänzung, dass es bei Lula um relativ lächerliche Sachen geht oder geringfügige Sachen. Es geht darum, dass er von Baufirmen ein Apartment zur Verfügung gestellt hat und ein Wochenendhäuschen, dass die Renovierung bezahlt worden ist. Diese Sachen sind eher auch erfolgt nach seiner Präsidentschaftskandidatur. Es geht also nicht um Bestechung im großen Stil, die ihm vorgeworfen wird, sondern eher um Kleinigkeiten, sage ich mal, die aber schon, in Deutschland würde man sagen, einen Geschmäckler haben. Es wird klar, dass gerade auch Lula sehr stark von Baukonzernen, die von den Großprojekten der Regierung, wie zum Beispiel Belo Monte, Staudammbauten in Amazonas, sehr stark profitiert haben.
Es ist ja auch so, dass gerade einer der Söhne, glaube ich, von dem Odebrecht-Konzern zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde. Also die Justiz ist schon insgesamt auch am Arbeiten, diese Korruptionsskandale aufzuwerten. Jetzt gab es auch große Demonstrationen, sowohl für und gegen die Regierung. Also ich glaube, am 13. März war die Demonstration gegen die Regierung. Die konservativen Medien, die nicht sehr PT-freundlich sind, um es gelinde auszudrücken, haben von einer der größten Demonstrationen in der Geschichte gesprochen oder sehr große Demonstrationen. Eine Woche später darauf haben die Befürworter der Regierung oder zumindest die Verteidiger der Demokratie demonstriert. Wie würdest du das einschätzen, jetzt dieses Stichwort der Verteidigung der Demokratie? Das waren ja viele PT-Anhänger, aber auch Ex-PTler oder Leute, die sich eigentlich von der Regierung irgendwie nicht so ganz vertreten fühlen, aber trotzdem eben nicht einen Putsch riskieren wollen. Wie schätzt du die politische Lage ein?
Ja, viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe in Brasilien, ich war ja jetzt gerade in Brasilien, haben gesagt, sie wären durchaus bereit, auf die Straße zu gehen gegen einen Putsch der Rechten oder einen Versuch, die Regierung abzusetzen, gegen ein Impeachment-Verfahren, was sie für zweifelhaft halten, auch unter Demokratieaspekten, aber sie sind nicht bereit, aufgrund der Sachen, die ich erwähnt habe, einer Wirtschaftspolitik, die sie verfehlt halten, für diese Regierung auf die Straße zu gehen und die Regierung einfach so zu verteidigen. Also diese beiden Sachen, die sind vermischen sich jetzt nicht stark, das ist immer scharf zu trennen. Viele Menschen wollen nicht sozusagen einem Rechtsruck Vorschub leisten, weil das wäre die Alternative, wäre sicherlich ein Rechtsruck in Brasilien, aber sind auch nicht mehr bereit, die Regierung so wie sie ist mit Zähnen und Krallen zu verteidigen. Ich glaube, da in so einem Spannungsfeld verschiebt sich vieles, spielt sich vieles ab. Es ist nicht mehr leicht zu unterscheiden. Viele gehen aber auch auf die Straße, sind auch auf die Straße gegangen, um ganz einfach Lula und Dilma, die Regierung und deren Erbe zu verteidigen. Beides hat sich da gezeigt. Die Presse geht davon aus, also wenn man die Folha de São Paulo, einer der angesehensten Tageszeitungen, die ein eigenes Meinungsforschungsinstitut hat, wenn man deren Angaben vertraut waren, am 13. also gegen die Regierung 500.000 in São Paulo auf der Straße und für die Regierung 95.000 ein paar Tage später. Man muss allerdings auch sagen, dass bei diesen Demonstrationen gegen die Regierung sind auch die Oppositionspolitiker ausgepfiffen und sozusagen vertrieben worden. Der Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei, Aécio Neves, der bei den letzten Wahlen knapp gegen Dilma verloren hat, ist tatsächlich von dieser Demonstration vertrieben worden. Allerdings sind Politiker der Extremen, der Rechten, nicht ausgepfiffen worden. Und das ist also auch eine bedenkliche Entwicklung, dass sich so eine Wut ganz allgemein gegen Politiker richtet, auch gegen die der Opposition, das allerdings Vorschub leistet für eher rechtspopulistische Diskurse. Ein Phänomen, das wir in Deutschland ja auch beobachten können oder in Europa.
Ja, insbesondere bei den letzten Landtagswahlen, die wir hier in Deutschland hatten, mit Wahlerfolgen für die AfD. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Es gab heute von den Botschaften oder von der brasilianischen Außenministerium an verschiedene Botschaften eben die Warnung, es könnte ein Putsch, der auch von Medien mitgeleitet wird, irgendwie stattfinden. Das ist ja jetzt nichts völlig aus der Luft gegriffen, wenn man sich die Ereignisse von Honduras anguckt, 2009 oder Paraguay. Wie würdest du das einschätzen? Liegt da jetzt wirklich, ist das einfach nur eine, naja, es ist schwierig, aber wo ist die Grenze zwischen einer sehr agilen Justiz, die wirklich auch unabhängig agiert, und einer kritischen Medienlandschaft, und wie wahrscheinlich siehst du jetzt da wirklich, dass ein Putsch stattfindet, eben so ein farbiger Putsch, hat es, glaube ich, die Taz genannt.
Also ich persönlich halte das, die Kennzeichnung der ganzen Situation als Putsch für bedenklich, weil es ist doch etwas ganz anderes, als was sich unter einem klassischen Militärputsch abspielt. Erstmal geht es darum, dass um einzelne Vorpreschen von einzelnen Mitgliedern der Justiz, also vor allem diesem leitenden ermittelnden Richter Moro, dessen Vorgehen auch von vielen kritisiert wird. Es hat jetzt zum Beispiel gerade eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs gegeben, die relativ positiv war, also zum Beispiel die ganzen Ermittlungen tatsächlich im Bereich des obersten Gerichtshofs zu belassen, erstmal die Lula betreffen. Das ist auch von der PT sehr stark begrüßt worden, von der Regierung. Das heißt, es ist nicht so, dass die Justiz als geschlossener Block gegen die Regierung fungiert. Das ist eine unübersichtliche Situation, in der auch widersprüchliche Entscheidungen von der Justiz gefällt werden, aber wo bisher auch sozusagen die formale Vorgehen des Impeachment-Verfahrens eingehalten wird. Ne? Und es ist also sagen, es werden keine Parteien verboten, es wird kein Kongress aufgelöst, es werden Demonstrationen finden statt zu beiden Seiten. Also es ist eine sehr schwierige Situation, die auch schwierig einzuschätzen ist. Aber ich glaube, dass dieses Reduzierung auf einen Putsch auch etwas in die Irre führt.
Um diese Diskussion ein bisschen diverser zu gestalten, können wir auch gleich auf unsere Frühjahrstagung hinweisen unter dem Titel E Agora, José und Was jetzt, José? Unterhalten wir uns über Brasiliens Linke, den Zustand und auch die Perspektive zwischen dem 8.4. und dem 10.4. in der Kaufung. Ich würde es dabei erstmal belassen. Vielen Dank an dich, Thomas. Und ja, bitte, bitte. Wir sehen uns ja auch in Niederkaufungen dann.
Ja, bis bald.
Bis bald.